In Mein Fahrrad ist krank sprechen wir einmal im Monat mit Christiane aus dem Bike Department Ost hier in Leipzig. Dort ist sie ja bekanntermaßen Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und den großen Problemfällen, die so am Werkstatttresen eines ganz normalen Fahrradgeschäfts ankommen.
In dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank sprechen wir über einige neue Begriffe, denn Matthias hat uns auf Instagram von einem kniffligen Antriebsproblem berichtet. Matthias schreibt: Hey Leute, mein Fahrrad hat das Problem mit schwergängigen ersten und zweiten Gängen. Das Rad hat einen SRAM Force Mallet Build und das Problem trat beim Aufbau schon auf. Nach Wechsel von Wide zu normaler Kurbel passte dann die Kettenlinie mit 45 mm. Spürbar besser wurde es aber erst nach 3500 Kilometern und der zweiten Kette. Nach anderthalb Jahren und dem dritten Tretlager, in Klammern SRAM Dub, habe ich die Kassette samt vorderem Kettenblatt gewechselt. Dazu kamen dann Vibrationen bei einer bestimmten Kraftabgabe. B-Screw und Kettenlänge wurde nach SRAM-Vorgabe eingestellt. Die neueste Kette habe ich diesmal ein Glied länger gelassen, in Klammern B-Screw wieder eingestellt, um eine geringere Spannung zu testen. Am Montageständer lief es etwas leichter, dafür funktioniert die Schaltung nicht mehr so sauber beim Fahren. Könnte vielleicht ein ungerades oder schlecht sitzendes Gewinde vom BSA-Tretlager das Problem sein? Oder ist es doch ein von Werk aus verzogener Rahmen? Vielleicht habt ihr eine Idee, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und ich würde jetzt mal eine Ausnahme machen und die erste Frage nicht Christiane stellen, sondern Christian. Christian, Mallet-Build, White-Kurbel, Kettenlinie, B-Screw. Welchen dieser Begriffe kennst du und kannst dir auch noch erklären?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, keinen, und dementsprechend kann ich auch keinen erklären, und ich stehe so ein bisschen da wie der Ochs vorm Uhrwerk, gibt es dieses Wort? Naja, es ist ein schiefes Bild, aber ich komme mir vor wie in der ersten Klasse, Grundschule, Technikunterricht und als ob wir noch nie eine Folge Fahrradpodcast aufgeben. Ich habe wirklich kein Wort verstanden. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, 3500 Kilometer, da hat er es nochmal irgendwie gewechselt. Ich habe nichts verstanden. Kannst du es mir nochmal in einfachen Worten zusammenfassen? Was ist eigentlich das Problem?
Das Problem sind schwergängige Gänge, wie Matthias schreibt. Also die Kette läuft auf dem größten Ritzel und dem zweitgrößten Ritzel, erster und zweiter Gang, schwer. Sowohl beim Treten als auch beim Rückwärtstreten ohne, also im Montageständer, wenn der Freilauf betätigt wird, aber.
Also hinten groß, um es jetzt mal so platt zu
hören. Hinten groß, ja. Ich würde aber vorschlagen, damit wir jetzt hier nicht
vorgreifen,
dass wir erstmal ganz.
Ich wollte nur das Problem verstehen.
Ja, genau. Und, ja. Und Basis dessen ist, glaube ich, eine Begriffsklärung.
Okay.
Und damit sollten wir vielleicht anfangen. Und ich würde sagen, wir machen das Schritt für Schritt und versuchen uns den Fall mal herzuleiten. Matthias schreibt von einem SRAM Force Mallet Build. Christiane, was ist das?
Musste ich auch nachgucken.
Oh, danke.
Es ist die Kombination aus Rennradlenker mit entsprechenden Rennradschalthebeln auf der einen Seite und dazu kommt natürlich auch in dem Fall eine Rennrad-Einfachkurbel und hinten auf der anderen Seite sozusagen Mountainbike-Kassette, Mountainbike-Schaltwerk, genau.
Also ein bisschen kompliziert.
Ja, es gibt aber eine Eselsbrücke sozusagen. Also erstmal eine Einfachkurbel, ein Kettenblatt nur und Mallet. Kennt man, also kennst du den Begriff noch woanders her?
Glühwein.
Wirklich?
Ist es nicht Mallet-Wein oder so?
Das freut mich immer, weil es ist, nach so langer Zeit ist es immer wieder eine Überraschung. Nee, es gibt eine Frisur, die so heißt. Also übersetzt, Fokuhila sagt man manchmal dazu. Also vorne kurz, hinten lang. Und das Bild drückt es vielleicht auch ein bisschen aus. Also ich habe eigentlich vorne einen Teil der Frisur, der nicht zum hinteren zusammenpasst. Ich habe also keinen reinen Straßenantrieb oder keinen reinen Mountainbike-Antrieb. So, also so würde ich vorschlagen, kannst du dir das merken?
Aber Mallet Wein schreibt man mit D übrigens.
Siehst du? Da hat auch wieder jemand heimlich nachgeschaut. Vor allen Dingen solltest du dir das merken, weil es geht ja jetzt weiter, es wird ja noch komplizierter. Denn Matthias hat, wie er uns geschrieben hat, von einer White-Kurbel auf eine normale gewechselt und jetzt eine Kettenlinie von 45 Millimetern. Christiane, was bedeutet das? Vielleicht fangen wir mal bei der Kettenlinie an. Was ist eine Kettenlinie?
Die Kettenlinie ist eine gedachte, hoffentlich gute Verbindung von den Kettenblättern vorne, in diesem Fall haben wir ja eins, nach hinten zu den Ritzeln. Und weil die Kette ja von einem Kettenblatt verteilt nach links beziehungsweise nach rechts ganz schön weit laufen muss bei 10, 11, 12-fach, sind wir ja jetzt in dem Fall. Und die Kette natürlich, das könnte man natürlich auch durch eine schmalere Kette und so weiter hinbringen. Und die Kette ist auch schmaler geworden, also aber trotzdem braucht man ja ein paar Zentimeter nach links und ein paar Zentimeter nach rechts, die das eben dann eben wandern muss. Und die Kettenlinie, wenn man diese, sagen wir mal, wie viel ist denn das eigentlich, so eine Handspannbreite, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen zwischen Daumen und Zeigefinger, ja. Muss eine Kette, also so breit ist ungefähr eine Kassette.
Okay, ne? Ja. Oder? Also
wenn man
genau.
So Daumen und Zeigefinger so auseinander macht, so breit ist ungefähr eine Kassette. Und die Kette muss einmal ganz nach rechts das kleinste Ritzel bedienen und ganz nach links das größte Ritzel bedienen. Und die Kettenlinie ist von diesem Einfachkettenblatt vorne, wenn das zum Beispiel bei... Er ist jetzt zu dem Standard von 45 Millimetern zurückgekehrt. Dann sollte diese 45 Millimeter hinten auch erreicht werden, genau in der Mitte zwischen gespreiztem Daumen und also zwischen dieser Spreizung Daumen und Zeigefinger. Dann muss die Kette genauso schräg laufen, weiter rechts oder ganz rechts außen wie ganz links innen sozusagen, also auf den leichten Gängen dann.
Ja, man könnte auch sagen, so grundsätzlich, ne, die Kettenlinie ist der Abstand der Parallele, in der das Kettenblatt, was ja hier nur ein einzelnes ist, in der das Kettenblatt sitzt, der Abstand zur Rahmenlängsachse. Ne? Also wenn du deinen Rahmen in der Mitte teilst, von hinten nach vorn, von nach hinten ist egal, und dann der Abstand, den das Kettenblatt seitlich dazu hat. Das ist die Kettenlinie. Und jetzt spricht er von dieser normalen Kettenlinie von 45 Millimeter und dann von wide.
Ja, aber es kommt noch was dazu. Also Rahmen heute sind häufig gar nicht mehr symmetrisch gebaut. Da kann man gar nicht mehr
der rechnerischen Mitte sozusagen, genau, rechnerische Längsachse.
Genau, man kann dann nicht mehr zur Mitte vom Tretlager wandern und von dort nach außen gehen zum Kettenblatt und weiß dann, wie wir vorne stranden und entsprechend dann das Ritzel, nehmen wir mal an, wir hätten es mit einem Single-Speeder zu tun, dann ist es, glaube ich, am leichtesten zu denken. Da konnte man ganz, ganz früher...
Single-Speed, kurze Erklärung, vorne ein Kettenblatt, Ritzel, hinten ein Ritzel.
Genau, ja. Genau. Und da kann man sich so eine parallele Linie zur Mitte ja am besten vorstellen, so wie Gerolf das vorhin beschrieben hat.
Selbst ich, ja.
Und da konnte man da waren die Ritzel häufig gekröpft und da konnte man da immer noch so ein bisschen was rummodeln. Und das Ganze wird, diese Kettenlinien wird immer wichtiger, je kürzer der Hinterbau ist, also je kürzer der Abstand zwischen Kettenblatt und Ritzeln ist, weil je kürzer das ist, desto schiefer läuft ja dann eben auf die Kette auch auf die Zähne auf oder von denen ab, genau. Und weit bedeutet jetzt natürlich einfach nicht diese 45 Millimeter, sagen wir mal Standard. So richtig Standard gibt es fast nicht. Aber wissen wir ja, vom Fahrrad gibt es sowas sowieso überhaupt nicht. Aber kann man sich doch so 45 Millimeter so hin oder her, plus minus irgendwie, kann man sich schon als Standard merken. Und weit heißt jetzt einfach weiter nach außen, also in dem Fall weiter nach rechts.
Und er hat in die andere Richtung das gebaut, ne? Weil wir erinnern uns, ursprüngliches, also das eigentliche Problem, was er hat beim Fahren, ist, dass der erste und zweite Gang, also die Ritzel ganz nah zur Rahmenlängsachse, also die am nächsten sind, die sind schwergängig. Hat er also versucht, das Kettenblatt etwas nach links zu verschieben, um diese Schwergängigkeit zu beheben, hat aber nicht funktioniert. Aber wir haben noch nicht alle Begriffe.
War das eine gute Idee, grundsätzlich?
Grundsätzlich ist das eine gute Idee, auf jeden Fall. Also man muss sich natürlich das Problem ganz genau angucken. Wodurch ist denn die Kette jetzt eigentlich schwergängig auf den zwei Ritzeln? Das muss man sich eigentlich angucken. Also am liebsten hätte ich das Fahrrad hier.
Machen wir beim nächsten Mal.
Ja, wir können ja trotzdem erstmal nochmal durch die Begriffe gehen, weil wir sind noch nicht ganz fertig. Wir hatten noch B-Screw und Kettenlänge.
Womit willst du anfangen?
Womit willst du anfangen?
Na, zuerst macht man ja die Kettenlänge, oder?
Und okay,
dann
ja.
Was ist stellt die, man was das Schaltwerk
was ist die,
ein?
Ja, was ist die Kettenlänge?
Das kann ich sogar beantworten.
Siehst du?
Vielleicht.
Okay,
Christian. Ist die Zahl der Kettenglieder? Nee. Kann man das so sagen?
Doch, auf jeden Fall. Aber uns geht es ja eigentlich, du hast nicht richtig gefragt, ne? Uns geht es ja nicht um die Kettenlänge, sondern um die richtige Kettenlänge, oder?
Ah. Genau, weil was passiert, wenn ich die falsche Kettenlänge wähle? Wenn ich also meinen Antrieb selbst installiere, er hat es selbst montiert. Also auf welche Probleme könnte ich stößen, wenn ich die falsche Kettenlänge wähle?
im Fall, dass ich auf den leichtesten Gängen bin, also auf den größten Ritzeln, könnte bei falscher, zum Beispiel zu kurzer Kettenlänge, die Kette einfach gar nicht ausreichen und es würde eben das Schaltwerk kaputt sprengen durch zu kurze Kette beziehungsweise zu dolle Kettenkraft, die dann eben da eigentlich wirkt. Ja.
Ja, und wenn die Kette zu lang ist?
Und wenn die Kette zu lang ist, dann reicht bei den schwereren Gängen, also bei den kleineren Ritzeln, die Spannkraft oder die Spannkapazität des Schaltwerks nicht aus, um die Kette eben ordentlich zu führen.
Sind das auch die Fälle jetzt, weil die ganz doofe Frage, wo die Kette runterfallen kann?
Ja, auch zum Runterfallen der Kette kann natürlich alles Mögliche führen,
okay, ja.
Aber ja, klar, muss man auch genau auf die richtige Kettenlänge gucken, wenn man mit einer runterfallenden Kette zu tun hat.
Okay, super, dann hat Christian, der hat sich das ja jetzt merkbar auch hier erschlossen.
Ich versuch's zumindest, ja.
Ja, nee, ist doch gut. So, jetzt haben wir aber noch was ganz Schwieriges, B-Screw. Was ist die B-Screw?
Ja, da kann ich gar nicht helfen.
Screw?
Schraubenzieher?
Nee. Driver?
Ja.
Okay.
Screwschraube. Okay, ja. Oh Gott, waren wir schon mal so tief in der Begriffsklärung? Ich weiß es nicht.
Ja, du möchtest es sehr gerne vom Urschleim, dann machen wir das hier auch.
Na, ich dachte, du wolltest hier was lernen, Christian.
Ja, ich lerne ja die ganze Zeit.
Ja, ich auch.
Also die Schraube. Eine B-Schraube.
Die B-Schraube.
Ja.
Das
die,
ist
die berühmte B-Schraube.
Die berühmte B-Schraube.
A und B-Hörnchen.
Das ist es ist eine Schraube am Schaltwerk zunächst mal. So. Das Schaltwerk ist ja das Ding mit den zwei Röllchen, das mit so einer Parallelverschiebbarkeit, es wird immer komplizierter, ne? Also das Schaltwerk ist ja das Ding mit den zwei Röllchen, was einerseits die Kette spannt und andererseits die Kette transportiert zwischen den Ritzeln hin und her und also die Schaltung ausmacht. So.
Kleines
und,
Geständnis zwischendrin, das sind auch die Schrauben, die ich nicht mehr anfasse, weil ich da irgendwie das nie so richtig verstanden habe. Aber
ja, man sollte sie nicht alle auf einmal anfassen.
Ja,
alle,
da geht's schon mal los.
Ja. Aber doch, kann man gerne mal machen, denn dann weiß man, was passiert dann eben. Es ist ja, es stirbt ja keiner davon. Also
ja, als Jugendlicher habe ich es immer mal gemacht und dann bin ich immer wieder in den Fahrradladen gerannt danach, aber ja.
Vielleicht gibt es ja mal eine Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank, wo wirklich ein Fahrrad ins Studio kommt, dann in dem Falle deins.
Dann geht
aber bis dahin sind wir ja bei B-Screw. Ja. Also was stelle ich mit der B-Screw ein?
Stelle ich den Abstand ein zwischen dem oberen Schaltröllchen und den Ritzeln. Also ich habe ja drei Schrauben, einmal für den Anschlag rechts, einmal für den Anschlag links. Also wie weit kommt das Schaltwerk überhaupt nach rechts, wie weit kommt das Schaltwerk überhaupt nach links und dann eben diese B-Screw, das sind die Anschlagschrauben.
Und da steht immer H und L und das steht für?
High and Low.
Richtig,
hey.
Super gut. Okay, also B-Screw einstellen und vielleicht kriegen wir das noch ganz kurz hier rein. Warum ist das wichtig? Also was passiert, wenn die B-Screw, wenn ich das Kettenleitröllchen zu weit weggestellt habe, das obere?
Das ist ja diese Führungsrolle, die die Kette eben an die Ritzel ranführt oder auf die Ritzel raufführt. Und wenn das zu weit wegsteht, dann gibt es eben keine ordentliche Führung. Grob gesagt.
Ja, und wenn sie zu nah dran ist?
Wenn es ganz zu nah dran ist, dann rumpelt das natürlich. Weil das Leitröllchen dann am Ritzel, also weil die Zähne dann aneinander stoßen, ganz einfach. Also würde man aber eben schon am Montageständer merken.
So, und jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht.
Haben wir es immer noch nicht?
Nee, fast. Die gute Nachricht ist, wir haben eine ganze Menge neue Begriffe uns erschlossen.
Das stimmt.
Die schlechte Nachricht ist,
wir sind noch nicht beim Problem.
All das hat Matthias nämlich gemacht und es hat nicht geholfen. Er vermutet trotzdem, dass eben sein Problem, was mit der Kettenlinie zu tun hat, jetzt wissen wir, das Fahrrad ist nicht hier, wir haben diese Beschreibung. Grundsätzlich, Christiane, würdest du sagen, es könnte was mit der Kettenlinie zu tun haben? Oder sagst du, nee, das kann eigentlich nicht zu so einer Schwergängigkeit führen, die er beschreibt? Dass er also beim Treten merkt, dass der erste und zweite Gang sehr schwer laufen.
Doch, also ich würde das ja als Kettenklemmen bezeichnen. Das kann schon was mit der Kettenlinie zu tun haben, zumindest teilweise. Und ist es nicht dann irgendwann auch besser geworden durch das? Ich habe das so verstanden, als ob es besser geworden ist, so ein bisschen.
Durch einen gewissen Kettenverschleiß, ne?
Achso, ich dachte, es sei besser geworden.
Da kommen die 3500 Kilometer.
Durch das weiter nach innen setzen des Kettenblatts.
Na, das ist das Erste, was er gemacht hat.
Aber das ist nicht besser geworden?
Ja, er schreibt dann, spürbar besser wurde es aber erst nach 3500 Kilometern und der zweiten Kette.
Okay, ja. Dann Kettenverschleiß, ne? Das heißt natürlich, dass die Abstände zwischen den Röllchen dann eben, zwischen den einzelnen Kettenröllchen größer geworden ist und die Kette so ein bisschen lummeliger geworden ist und dann natürlich auch eine nicht ganz exakte Kettenlinie ausgleichen kann.
Ich habe es euch versprochen, es ist ein sehr komplizierter Fall, merkt man auch schon.
Einer der kompliziertesten überhaupt.
Einer der kompliziertesten, den wir hier auf dem OP-Tisch hatten. Und ich habe da noch ein kleines Überraschungsei für euch. Will ich aber jetzt noch nicht verraten, weil es gibt noch mehr Details. Ich würde gern für alle anderen, außer Matthias, jetzt von dir erstmal nochmal wissen, Christiane. Er hat sich jetzt viel mit der Kettenlinie beschäftigt, ne? Die Unterschiede zwischen diesem klassischen und zwischen White und so, die sind im Millimeterbereich, maximal irgendwann dann im Zentimeterbereich, je nachdem, wo man hingeht. Aber kennst du grundsätzlich von anderen Fahrrädern aus der Werkstatt das Problem, dass man auf sowas wie eine Kettenlinie, wenn man verschiedene Komponenten mischt, wirklich sehr genau achten sollte?
Na klar.
Okay.
Also auf jeden Fall. Und da würde ich vorschlagen, auch kreativ zu sein. Habe ich bei meinem eigenen Rennrad machen müssen zum Beispiel. Sehr kurzer Hinterbau, um da die Kettenlinie eben so ein bisschen idealer zu haben und nicht so ein Schleifen der Kette am Umwerfer, ich hab ja Fahrer noch nicht einfach vorne zu haben. Insofern, doch, klar, man muss nur eben eruieren, ist das wirklich das Problem? Also man braucht nicht an Kettenlinien rumdoktern, wenn die nicht das Problem sind. Ja, aber ja, die muss exakt stimmen, wie alles andere auch. Also das, was Matthias schon gemacht hat mit der Einstellschraube, also der B-Schraube, mit der mit der richtigen Kettenlänge. Und gerade bei SRAM ist das ungeheuer wichtig. Also ich kenne wirklich keinen anderen Komponentenhersteller, bei dem das so extrem wichtig ist, die Vorgaben wirklich genauestens zu beachten. Also wir hatten letztens du hast mich gefragt, ob wir sowas Ähnliches haben, ganz relativ neu, Transmission. Und da gibt es, um die ganzen Einstellungen eben exakt zu machen, so eine Vorgabe übers Messen. Ne? Man misst dann was und stellt dann entsprechend was ein. Oder man guckt eben in der Tabelle nach. Man muss dann seinen Rahmen, den man hat und was weiß ich was alles da in diese Tabelle eingeben und dann spuckt eben so ein Calculator dir die richtige Einstellung aus. Und da war es tatsächlich so, es ist Mühe anders. Ja. Es war absolut wichtig, dass, und das haben wir auch von SRAM gesagt bekommen, diese Vorgaben aus dem Rechner gehen vor selbstgemessenen Vorgaben. Ganz, ganz, ganz wichtig. SRAM sehr sensibel.
Das heißt aber, ich höre daraus, dein Verdacht ist, die Kettenlinie ist nicht die Ursache.
Ich kann mir in dem Fall, also auch mir kommt das relativ komplex vor. Ich habe mir schon gesagt, ich würde mir wünschen, das Fahrrad vor mir zu haben. Das ist ja auch so, was heißt denn schwergängig ganz genau? Ne? Das möchte man ganz gerne als Mechaniker auch selbst mal gefühlt haben. Ich glaube, es bleibt bei...
Das heißt,
Diagnose,
in so einem Fall würdest du auch mal mit dem Fahrrad fahren und selber gucken oder?
Mit dem Fahrrad fahren. Ich würde das, was der Kunde beschrieben hat, mit Rückwärtskurbeln und eben den Freilauf, also dass es eben auch da so ist, würde ich gucken, wie ist es an jedem Zahn so oder läuft die Kette an einem bestimmten Zahn schwerer auf oder was weiß ich was. Sowas würde ich mir alles angucken und das geht nur, wenn man das vorliegen hat.
Ja, ja.
Und ich glaube halt wirklich, dass es ein komplexes Problem ist. Also das bleibt komplex einfach.
Merken wir ja.
Man kann vielleicht über das Optimieren der Kettenlinie ein bisschen was verbessern, ja, aber ich glaube nicht, dass man hier in diesem Fall damit alles erreichen kann.
Dann erinnern wir uns nochmal kurz an seine Problembeschreibung, wo er ja auch geschrieben hat, der Matthias, könnte vielleicht ein ungerades oder schlecht sitzendes Gewinde vom BSA-Tretlager das Problem sein oder ist's doch ein von Werk aus verzogener Rahmen? Ich droppe jetzt das Überraschungsei. Es handelt sich nämlich nicht um einen Serienrahmen, sondern es handelt sich um einen Titanrahmen, den er in Asien bestellt hat bei einem Hersteller, wo er also mit Zeichnung und Daten kommuniziert hat und den hat er einzeln anfertigen lassen. Er fragt uns jetzt, könnte es sein, dass dort einfach das BSA-Tretlager, also die Tretlagerhülse, irgendwie nicht richtig verarbeitet, angeordnet, ausgerichtet ist? Was sagst du dazu?
Glaub ich fast nicht. Die können da so gut schweißen und auch alle anderen Rahmen kommen ja aus eigentlich immer denselben Schmieden. Und ich kann's, klar, kann sein. Und in dem Fall wäre es total bescheuert, weil wie geht da so ein Reklamationsvorgang dann vonstatten? Also das wäre
ärgerlich.
Oh, das wäre echt ärgerlich. Aber also da würde ich jetzt, da möchte ich noch keinen Schlussstrich ziehen. Also an der Stelle ja im Hinterkopf behalten, aber ganz weit hinten. Vorher müssen wir nochmal alle anderen Register ziehen.
Ja, kann man dazu sagen, man kann eigentlich die Informationen rauskürzen, dass es jetzt ein Rahmen aus Asien ist, ist klar. Also schiefe Rahmen gibt's aus Europa genauso. Ich habe das eher deswegen erwähnt, weil ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die das gerne machen oder mit dem Gedanken spielen, dazu bestellen und da die Kommunikation schwieriger sein könnte. Jetzt mal grundsätzlich, egal wo der Rahmen hergestellt ist und auch wenn handwerklich das da sicher Profis sind, weil, Klammer auf, oft sind das ja Betriebe, die auch für andere Hersteller zumindest Kleinserien herstellen. Aber ich habe halt hier dieses grundlegende Einzelstückproblem. Und
das finde ich durchaus plausibel. Also ich kann nur anekdotisch erzählen, ich kenne ja auch zwei, drei Leute, die Rahmen fertigen lassen, auch in größeren Serien. Und die tatsächlich, egal wo das jetzt ist, in der ersten Woche immer noch vor Ort sind und mitgucken, dass es wirklich genau so passt, wie es bestellt ist, weil sie einfach auf Nummer sicher gehen wollen, weil es auch schon mal den Fall gab, dass dann eben ein paar Rahmen kamen, die dann doch irgendwie nicht genau so waren und dann irgendwelche Probleme gemacht haben. Von daher, denkbar ist es, aber klar, ich bin ein bisschen bei Christiane, natürlich sollte man vielleicht erstmal gucken, ob man es nicht anders lösen kann. Ne?
Ja, aber dann würde mich interessieren, also ich kann es auch überhaupt nicht sagen. Ich würde sagen, das wäre vielleicht möglich, dass das da schief ist, weil ich mich frage, welches Problem könnte es sonst sein, was diese Schwergängigkeit verursacht? Und da habe ich so meine Fragezeichen. Fällt mir nichts ein.
Naja, du gehst davon aus, dass wirklich alles nach Vorgaben gemacht ist und alles schon ausprobiert worden ist.
Im Rahmenbau meinst du oder bei der Schaltungsmontage?
Bei der Schaltungsmontage bzw. der Wartung des der Antriebs Kette, jetzt über die, ja, weiß nicht, 4000 Kilometer oder wie weit das jetzt gediehen ist. Und da würde ich sagen, da hätte man am Anfang vielleicht nochmal gucken müssen. Das ist ja furchtbar, ne? Ihr habt ja einen Fahrradmechaniker, eine Fahrradmechanikerin vor euch, die halt, die wollen das selber sehen. Und ich glaub's nicht, dass man das nicht ordentlich hinkriegt. Das, ne, ich glaube, irgendwas stimmt da noch nicht. Und dafür würde ich am liebsten sehen, wie läuft die Kette da auf? Wo hakt das denn? Wo kommt denn die Schwergängigkeit her? Ich will es ganz genau wissen, ja. An welchem Zahn? Wo ist es? Hm. Wo klemmt's? Ja. Und dann kann ich sagen, da muss ich weiter hin oder weiter weg oder vielleicht ist es ja tatsächlich der Rahmen und die asiatische Schmiede, die das Schaltauge an einer ungünstigen Stelle angebracht hat. Wer weiß, ja, was mit dem Tretlager ist. Ich meine, das ist alles an Informationen, was wir haben, oder?
Es kam nochmal was, also er hat mir die eine Nachricht, die Ursprungsnachricht, die ich vorgelesen habe, die hat er uns geschickt. Dann haben wir telefoniert, dann hat er mir jetzt nochmal was geschickt und da sind noch so ein paar Details drin. Zum Beispiel steht da, erstes Tretlager war nicht antriebsseitig schwer hineinzuschrauben, also auf der linken Seite. Dann, dass zumindest ein Laufradsatz von mehreren, die er probiert hat, etwas näher an der linken Kettenstrebe läuft, als an der rechten. Kann man die Frage stellen, liegt es am Laufradsatz, liegt es am Rahmen. Und er schreibt auch, die Kurbel hat eine recht starke Abnutzung der Eloxierung an der Lagerung der Nicht-Antriebsseite, wo ich vermute, dass er da wirklich die schwarz eloxierte Achse meint. Ne? Bei DAP ist es, glaube ich, so, dass man dort also, naja, wie so ein Lager, wo nicht alles so genau fluchtet.
Ja, genau, das würde ich auch gerne sehen. Ja. Ja, klar, das spricht natürlich tatsächlich für ein nicht ganz optimal geschnittenes Gewinde oder verbaute Tretlagerhülse.
Mir gefällt, dass du da immer noch so optimistisch bist und dass du sagst, du würdest es hinkriegen. Oder mindestens versuchen wollen.
Ne? Nee, finde ich super. Ich will das wirklich alles unbedingt versuchen wollen.
Vielleicht müssen wir diese Serie umbauen, dass wir machen hier so ein Postverfahren, die Leute schicken den Rahmen her und wir gucken es uns dann an. Ja, das ist ein bisschen sehr aufwendig.
Dabei aber die dann, ne, die Aufnahme mitlaufen lassen.
Ja, ist vielleicht noch ein bisschen zu kompliziert. Ich denke nochmal drüber nach über diese Idee, aber schön wäre es natürlich. Ja.
Ich finde es auch total richtig, dass du da vorsichtig bist bei einer Diagnose, weil wir es eben nicht sehen und weil man es sehen muss. Ich habe mich eben gefragt, wir sind jetzt bei einem sehr, sehr konkreten Problem, ne, was auch nicht so viele Leute haben, weil die meisten Leute bestellen sich nicht einen Rahmen irgendwie im Netz nach eigener Zeichnung, den es nicht sonst nochmal gibt. Was ich für mich mitnehme aus diesem Beispiel, ich habe das auch so noch nicht erlebt, ist eigentlich, dass bei aktuellen Schaltungsgruppen es wirklich teilweise auf Millimeter ankommen kann.
Ja, das tut es.
So das, wie du es auch von der, du hast eben die, die Transmission erwähnt, ne? Also die aktuellen 12-fach-Mountainbike-Gruppen ohne Schaltauge, mal platt gesagt, dass man da inzwischen auch, dass das an den Rahmenbau und an die Montage riesen Anforderungen hat.
Ja.
Da nickt Christiane.
Ja, und auch überhaupt diese ganzen, die Antriebe.
Mit, gilt das auch für von, andere Hersteller außer SRAM, ja.
Ja, klar. Die ganzen Antriebe. Wir fahren jetzt vorne ein Kettenblatt, ja, und wollen damit jeden Berg runter und jeden Berg hoch mit jedem Gelände. Und das heißt, dass die Schaltwerke hinten natürlich ganz, ganz schön viel aushalten müssen und machen müssen, ganz schön viel Kraft haben müssen. Wir haben es also sowieso schon mit relativ störrischen Kettentrieben zu tun. Ja, die sind alle schon mal so ein bisschen störrischer im Gefühl.
Was
so.
Meinst du mit störrisch?
Die wirken ein bisschen schwergängiger, so ein bisschen ruppiger, mhm, ja, beim Schalten als jetzt so das ganz alte Rennrad, wo das alles so sahnig so.
Der seidige Kettenlauf.
Ist es denn breiter geworden tatsächlich auch? Oder dadurch, dass man sozusagen.
Da komme ich auch noch hin, glaube ich.
Ja?
Jedes Gelände, jedes hoch, jedes runter. Das heißt, ich habe dann hinten als kleinstes Ritzel 10 Zähne, als größtes Ritzel größer als ein Pizzablech, irgendwie 52 ist, glaube ich, das größte. Und das ist
so
eine enorme.
Ein Balsenkeks ist das ja schon. So ein Balsenkeks mit 52 Zähnen.
Ah, so, ja, aber viel größer. Also der Balsenkeks ist völlig, ist mal,
und nicht
mal rechteckig,
rund,
ne?
Ja.
aber eher so Pizzablech. Blech, mhm, ja, ja, riesig, ja, ja, größer als die alten Kettenblätter am Rennrad. Mhm.
Ja,
obwohl,
ja, oder so, eigentlich so, das wollte ich gerade sagen.
Eine 53er Kettenzähne hatte das Rennradkettenblatt früher, klassisch. So, das haben wir jetzt alles hinten, um leichte Gänge zu haben, nicht mehr die schweren. Und das sind eben enorme, also dieses Schaltwerk muss eine enorme Kapazität haben, die Gelenke müssen ganz schön viel aushalten, die Federn müssen ganz schön Kraft haben, die da arbeiten. Und das merkt man auch, also bei den Einfachantrieben mit einer solchen, eben doch mit einer solchen Bandbreite an Übersetzung, hat man es immer wieder mit verbogenen Schaltaugen zu tun. Ganz anders, also ohne jetzt, ne, kein Kinderrad auf dem Sandkasten gepfeffert und so, auf dem Spielplatz und so. Und deswegen, sondern einfach nur durch die dauernden Schaltvorgänge muss der Rahmen eben auch ganz schön viel aushalten. Deswegen auch solche Neuerfindungen wie Transmission und so weiter, ja. Das kommt eben daher, dass wir vorne eben noch ein Kettenblatt fahren und hinten trotzdem alles haben wollen oder mit hinten alles erschlagen wollen.
Das klingt logisch, ja.
Und zusätzlich, ne, also spätestens ab Transmission, diese Antriebe ja auch immer gleich mit dem E-Bike-Motor, der dann nochmal viel mehr Kraft in den Antrieb bringt, entwickelt sind. Ja.
Das wird immer schon mitgedacht.
Ja. Das wird mitgedacht und führt bei der Transmission dazu, dass die Schaltvorgänge selber langsamer sind.
Okay.
Damit die Kette sicherer läuft, damit, wenn du schaltest, wenn du ganz wild, Christian Bollert-mäßig, ne, dich schon freust auf
red
die Abfahrt,
weiter,
die kommst und die Gänge durchfeuerst, wenn du da noch einen Motor, also nicht nur deine Körperkraft, die ja an sich schon phänomenal ist, sondern nochmal den Motor, der dann nochmal 100% der Motor noch draufhaut, das muss das halt alles abkönnen.
Ja, Christian Bollert-mäßig, klar. Ja. Ich wollte Christian Bollert-mäßig noch nachtragen, dass tatsächlich der Original Leibniz Butterkeks 52 Zähne hat.
Nee, echt,
ja.
Wahnsinn.
Ne?
Wahnsinn.
So. Gibt da aber natürlich gibt auch andere tolle Butterkekse.
Da gab es auch nur echt mit 52 Zähnen.
Ja, daher habe ich es mir gemerkt.
Genau, und die anderen waren dann, es gab auch welche mit 51, vielleicht auch mit 53.
Das kann sein.
Ja. Ja. Triathlon-Kekse, die hatten immer so 54 bis 56.
Die waren dann gültig oder nicht gültig, so wie bei den Briefmarken?
Oh.
Ja, ne? Das ist dann nämlich die Frage, ob die gültig gewesen sind oder nicht.
Aber was machen wir jetzt mit Matthias?
Es gibt eine wunderbare Auflösung.
Bitte.
Nee.
Zwei.
Echt?
Das erste ist, beim Keks
jetzt
ist
jetzt sag
es
nicht.
Beim Keks.
Doch, ich habe zwei Auflösungen.
Bitte.
Die eine ist, beim Keks ist es egal, weil wenn du den gegessen hast, es interessiert ein Fuchs, wie viele Zähne der hatte. Hauptsache, der hat geschmeckt. Und mindestens eine Person ist anwesend in diesem Studio, der schmecken Kekse. Würde ich sagen.
Okay.
Und die andere Nachricht ist, Christiane, das, was du dir so doll wünschst, dass du dieses Fahrrad mal sehen kannst, ist gar nicht so unwahrscheinlich,
nee,
denn
echt?
Matthias kommt aus dieser Stadt, Leipzig an der Pleiße. Deswegen, Matthias, ich vermute, dass wir dir jetzt nicht helfen konnten in der Art und Weise, dass du dein Problem jetzt quasi live nebenher wegschrauben konntest. Es könnte sein, dass das nicht ging. Aber
also ich hätte es nicht gekonnt. Aber
wir haben es versucht einzukreisen, wir haben einige Begriffe gelernt und du kannst zum Bike Department Ost dich wenden Und vielleicht, ich glaube, Christiane, du würdest dir das...
Ich würde mir das gerne angucken und scheitern oder auch nicht. Gib's bei uns ab in der Werkstatt und sagt, die Christiane hat im Radio gesagt, sie will das Fahrrad sehen.
Codewort Antritt.
Ja. Codewort Antritt. Genau, das müsste klappen.
Bei DHL wir sind gespannt. UPS aber, sind sie jetzt sehr traurig, dass wir nicht ein Rad einsenden können und ein bisschen Umsatz machen.
Ja. Also mich interessiert dieses Problem wirklich, aber auch wenn eigentlich noch Winter ist und so weiter, wir haben schon wieder so volle Auftragsbücher. Schnell kann ich mir das, glaube ich, nicht angucken.
Aber versuchen würdest du es?
Auf jeden Fall.
Na, wenn das keine Einladung ist.
Ich würde vermuten, wenn du eine Kekspackung dazu packst, dann... Macht Christiane.
Dann geht das nicht
möglich.
Schneller. Nee, das geht schon nicht mehr.
Christian würde es schneller machen. Alles klar.
Wie war das mit Kuchen auf der Theke? Geht es aber schon vielleicht?
Das geht, aber nicht schneller.
Ah, okay.
Es ist ja die inzwischen, besser. Ob überhaupt.
Ja. Okay.
Ja, und manche
es
Dinge.
Ist einfach, ich würde gerne zaubern. Ich würde gerne noch mehr solcher begeisterten und tollen Kollegen haben, wie ich eh schon habe. Aber ich irgendwie, die Kunden draußen werden immer mehr.
Das ist ja eigentlich gut.
Das sind gut. Die Zähne werden mehr, das ist gut.
Ja. Und die manche Dinge, werden mehr.
Ja. Ja. Manche Fälle, die werden komplizierter, dann quietscht mal nur, dann haben wir sowas wie hier, dass es irgendwie total schwergängig ist und wir wissen überhaupt nicht, woran es liegt und können es ja auch nicht klären. Aber manche Dinge bleiben gleich. Ungefähr 2/3 aller Gespräche in diesem Podcast enden am Ende irgendwann bei der Kulinarik. Auch in diesem Fall haben wir das wieder bewiesen. Und
tut mir leid.
Das musst du nicht leid tun, Christian. Es gibt weitaus schlimmere Themen, zu denen man abgleiten kann. Vielen Dank, Christiane, dass du dich diesem schwierigen Problem hier mit uns gestellt hast. Ja, Matthias, gute Fahrt und komm
vielleicht
vorbei.
Vielleicht bis bald.
Genau.
Ciao.